Das heilige Evangelium steht geschrieben bei Johannes im 19. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und gingen hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um ein Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte sein Haupt und verschied. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Ehre sei dir, Christe, der du littest Not an dem Stamm des Kreuzes für uns mit dem Tod. Herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit. Hilf uns.
die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Karfreitag im Jahr 2022. Ich lese den für den heutigen Tag vorgeschlagenen Predigttext aus dem Passionsbericht, wie er uns vom Evangelisten Lukas überliefert wurde. Ich lese aus dem 23. Kapitel. Da überliefert uns Lukas: Es wurden auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einer zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu, und die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich befürchte, wir haben eigentlich alle gar keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung davon, was dieser kurze Satz, den der Evangelist Lukas hier schreibt, in Wirklichkeit, in seiner ganzen Tiefe, in seiner ganzen Tragweite, was dieser Satz bedeutet. Sie kreuzigten ihn dort. Die ersten Hörer, die ersten Leser des Lukas-Evangeliums, die hatten zumindest eine Ahnung davon, was das heißt. Die hatten Kreuze gesehen, die hatten Gekreuzigte vermutlich schon gesehen. Die wussten aus der eigenen Anschauung heraus, dass es die brutalste und entehrendste Form der Todesstrafe war, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte, so eine Kreuzigung. Eine leise Ahnung dessen, was diese Worte aus dem Lukas-Evangelium in Wirklichkeit bedeuten, können wir uns verschaffen, wenn wir uns schlicht und einfach medizinisch kundig machen, was passiert eigentlich bei einer Kreuzigung? Wo und wie die langen Nägel durch die Handgelenke und durch die Füße getrieben wurden? Was für körperliche Reaktionen das stundenlange Hängen so an diesem Stück Holz auslöste? Und wie die Gekreuzigten dann am Ende ganz qualvoll dem Tod am Ersticken gestorben sind. Schon allein der Gedanke daran mag uns unerträglich erscheinen. Erst recht, wenn wir den kennen und lieben, der das durchgemacht hat. Doch letztlich können wir uns selbst mit noch so viel guten Willen nicht in ihn, in den Gekreuzigten hineinversetzen. In das, was er in jenen Stunden von seiner Verurteilung durch Pilatus bis zu seinem letzten Atemzug da am Kreuz, was er in diesen letzten Stunden wirklich für Qualen, für ein Leiden durchgemacht hat. Lukas, der verzichtet hier in seinem Evangelium auch darauf, die Qualen Jesu im Einzelnen darzustellen und auszumalen, also nicht wie in dem Film Die Passion Christi von Mel Gibson, wo das alles schön ausgestaltet und schockierend dargestellt war. Lukas geht es um was anderes. Ich glaube, Lukas geht es um viel mehr. Ihm geht es darum zu schildern, was für einen Sinn dieses entsetzliche Geschehen eigentlich hat. Und ihm geht es darum, was für eine Bedeutung dieses Geschehen am Karfreitag vor den Toren Jerusalems, was für eine Bedeutung das auch für uns hat, für uns persönlich hat, für die ganze Menschheit hat. Lukas erzählt einfach. Und indem er erzählt, beginnt er sich genau dieser Sinn, dieser Kreuzigung Christi, dieser Sinn beginnt sich durch seine Erzählung für uns zu erschließen. Das Kreuz Christi, so zeigt uns der Evangelist Lukas, es ist erstens ein Zeichen des Anstoßes. Zweitens ist das Kreuz Christi der Königsthron des wahren Königs. Und drittens, das Kreuz Christi, das ist das Zentrum der Welt. Ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt. Das Kreuz Christi ist das Zeichen des Anstoßes. In meiner alten Gemeinde im Westerwald, da stand auf dem Altar, das war früher mal eine reformierte Tradition, ja, da stand ein Metallkreuz und in diesem Metallkreuz, da war ein Kristall in der Mitte angebracht, ein Bergkristall. Ich fand eigentlich schon, als ich das erste Mal gesehen habe, dieses Kreuz, das hat überhaupt keine Aussage. Sagte nichts aus, so ein bisschen Metallkonstrukt mit einem komischen Stein in der Mitte. Deshalb habe ich mit einem Gemeindeglied nach einem Kreuz gesucht, an dem auch tatsächlich Jesus Christus abgebildet ist. Also, das eine Aussage macht, das verkündigt und nicht einfach nur so ein Deko-Gegenstand ist, der da auf dem Altar steht, weil es schöner aussieht, weil das Kreuz da einfach hingehört. Doch ich habe gemerkt, solche Kreuze, die findet man mittlerweile kaum noch in vielen Geschäften, auch nicht in Geschäften für Kirchenzubehör. Stattdessen wird man im Internet eine Parade von ganz geschmacklosen, in Kreuzform verfassten Gegenständen präsentiert bekommen. Da findet man hübsche, bunte Kreuzzeichen in trendige Modefarben gehalten, die aber nichts und wirklich überhaupt nichts davon erkennen lassen, wozu ein solches Kreuz eigentlich da gewesen ist, für was es gebraucht wurde. Da findet man Kreuze mit gekreuzigten Tauben drauf oder Fische, die darauf abgebildet sind. Klar, ich kenne die Symbolik des Fisches, aber was hat es da am Kreuz verloren? Einen wirklich realistisch gestalteten, gekreuzigten Jesus Christus, den zu finden, das ist nicht mehr so leicht. Und ich habe mir gedacht, der verkauft sich nicht so gut. Der verkauft sich nur schwer, der geht nicht so weg, nicht so Mode, nicht so trendig, wie man sich das gerne wünscht in der Kirche. Mit Mühe und Not erfanden wir ein wunderschönes Kruzifix in einer Holzschnitzerei in Tirol. Dabei hätte man das ja eigentlich wissen sollen. Der Anblick des gekreuzigten Jesus Christus, der ist nicht schön. So schildert es uns schon Lukas selber, wenn auch ganz zurückhaltend auf seine Weise. Er beschreibt den Anblick des Gekreuzigten nicht. Stattdessen richtet er seinen Blick auf die Soldaten, die da unter dem Kreuz sitzen, die Kleider des gekreuzigten Christus verteilen. Alle haben sie ihm, Christus, ausgezogen. Alles ist weg. Nichts, überhaupt nichts haben sie ihm gelassen. Und splitterfasernackt hängt er da am Kreuz. Ein Anblick, der auch uns heute so anstößig ist, dass eigentlich in keiner Kirche, die ich kenne, da wirklich eine komplette realistische Darstellung gezeigt wird. Und wenn es die Künstler dennoch wagen sollte, ihn Christus so darzustellen, wie er dort am Kreuz gehangen hat, dann löst das jedes Mal einen Skandal aus, wenn so ein Bildnis auftaucht. Auch auf dem Kreuz aus Tirol, das danach unser Altarkreuz wurde, hat man Jesus dann doch lieber ein Tuch um die Lenden gewickelt. Aber in Wirklichkeit hing er da ohne Tuch, hing da schutzlos, hing wehrlos den Gaffern, den Schaulustigen unter dem Kreuz ausgeliefert. Und die kommen vorbei und die begnügen sich nicht mit dem Gaffen, die reißen nun auch noch ihre Sprüche dort. Die Oberen des Volkes, die Soldaten und selbst einer von den beiden, die da zusammen mit ihm hingerichtet werden. Der Inhalt des Spotts ist immer derselbe. Es ist eine augenfällige Diskrepanz zwischen der Aufschrift über dem Kreuz Jesu, das hier der König der Juden hängt, und der scheinbaren Hilflosigkeit und Wehrlosigkeit dieses nackten Menschen, der unter diesem Schild nach Luft ringt. Ein gekreuzigter König, ein festgenagelter Auserwählter Gottes, ein hingerichteter Messias. Was für ein Widerspruch, was für ein Unsinn denken die Menschen, die da am Kreuz vorbeikommen. Darüber kann man doch nur Witze reißen. Zutiefst eindrücklich schildert uns Lukas hier an dieser Stelle die Zumutung unseres christlichen Glaubens, die Zumutung eines Glaubens an einen Gott, der sich kreuzigen lässt. Ein Gott, der am Kreuz hängt. Gott, der dort leidet am Kreuz. der Schmerzen erträgt, der um die Luft ringt, der kaum atmen kann. Und wie gesagt, wenn wir denn nur eine Ahnung davon hätten, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden, dann wird uns diese Zumutung noch viel deutlicher vor Augen stehen. Würden wir uns niemals einfach an das Kreuz und den Gekreuzigten so gewöhnen können, wie es leider oft auch schon längst geschehen ist. Eine Elendsgestalt soll unser Gott sein. Und das heißt ja umgekehrt, Gott soll sich selber so schwach gemacht haben, dass er Spott, dass er Entehrung, dass er Qualen und sogar den Tod erleidet. Das stellt doch unsere Vorstellung von einem großen und starken Gott ganz und gar auf den Kopf. Ein Zeichen des Anstoßes war und ist das Kreuz. Und ganz ehrlich, das soll auch so sein. Denkt an Paulus, das Kreuz ist eine Dummheit für die, die verloren gehen. Aber für die, die gerettet werden, egal ob sie Juden sind oder aus den Völkern, ist es Gottes Kraft und Weisheit. Regen wir uns darum nicht darüber auf, wenn Menschen den Anblick des Kreuzes nicht ertragen können. Versuchen wir ja nicht, den Anblick des Kruzifixus, des Gekreuzigten, dadurch zu verharmlosen, dass wir ihn nur noch zum abendländischen Kulturgut erklären. Wenn Menschen sich beim Anblick eines Kruzifix gar nichts mehr denken und dies einfach nur für normal halten, da ist das bedenklicher, als wenn ihnen wenigstens der Skandal des Kreuzes noch bewusst ist. Doch Gott geb's, dass wir an diesem Skandal des Kreuzes nicht bloß keinen Anstoß nehmen, sondern tatsächlich in dieser festgenagelten Gestalt, in dieser Gestalt unseren Herrn und Gott erkennen, dass wir gerade darin und nur darin unser Heil und unser Trost finden, dass Gott um unser Willen so schwach geworden ist, dass er bis heute um unser Willen erträgt, verleugnet, verspottet und verlästert wird. Wie gut, dass uns das der Evangelist, gut, dass uns Lukas das so eindrücklich in seinem Passionsbericht vor Augen stellt. Das Kreuz, es ist zweitens der Königsthron. Der Gekreuzigte, das soll ein König sein. Für die, die da umstehen, die das beobachten, da ist das nicht mehr als ein schlechter Witz. Doch einen gibt es, der tiefer blickt, der in Jesus den erkennt, der in Wirklichkeit ist. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. So redet einer der beiden Mitgekreuzigten Jesus an, setzt sich also ganz bewusst ab von dem Geläster über Jesus, in das auch sein Kumpel auf der anderen Seite mit einstimmt. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jawohl, in dein Reich, sagt er. So redet man einen König an. So redet man einen Herrscher über ein Reich an. Und darauf lässt sich Jesus nun in der Tat ansprechen. Zu den Lästerreden der anderen schweigt er. Versucht nicht, sich zu verteidigen. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Er versucht nicht, sie in Diskussionen zu verwickeln. Einmal ganz abgesehen davon, dass man da am Kreuz, wenn einem die Luft ausgeht, ohnehin nicht in der Lage ist, große Reden zu halten. Doch für den Mitgekreuzigten, den Schächer, wie Martin Luther ihn genannt hat, hat Jesus doch noch einen Satz übrig. Und nee, er hat nicht irgendeinen Satz übrig, sondern er hat einen Satz für diesen Mann, der da am Kreuz hängt, der sterben wird, der die Lebensperspektive für ihn noch einmal total verändert. In der Verdammnis befindet er sich. Das hat er gerade zuvor selbst festgestellt. Hatte erkannt, dass er mit dem, was er getan hat, mit seinen Taten, dass diese Taten das Leben verwirkt hatten. Und nicht nur dieses irdische Leben, sondern auch seine ewige Zukunft. Was ihm jetzt bleibt, das war das Gnadengesuch an den König. Und der König, der spricht sein Urteil zu ihm. Er spricht dieses Urteil vom Kreuz. Und in diesem Moment ist das Kreuz der Königsthron. Er sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt es und dieses Wort verändert alles. Sie machen aus einem verdammten Menschen einen Freigesprochenen. Aus einem Menschen ohne Zukunftsperspektive, einen Menschen, dessen Horizont sich nun in die ewigen Freuden des Paradieses ausweitet. Darum hängt Jesus da am Kreuz, damit dieser Schächer, dieser Verbrecher und alle anderen, die ihr Leben verfehlt haben, zu ihm kommen und aus seinem Mund Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit empfangen können. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und mal ganz ehrlich, heute am Karfreitag, am Todestag Jesu. Aber was ist das auch für ein Trost für uns? Es gibt keine Sünde, die zu groß wäre. Es gibt keine Biografie, die zu verkorkst wäre, dass wir uns nicht an ihn, Christus, den Gekreuzigten, wenden, um sein Erbarmen, um sein Gedenken bitten dürften. Es gibt sie. Gott lobt die Gnade für diesen Verbrecher, für diesen Schächer. Das Erbarmen für den, der sein ganzes Leben von Gott und seinem Wort nichts wissen wollte und am Ende nur noch diese eine Bitte um Vergebung zu äußern vermag. Und nichts sagt Jesus davon, dass er nun im Jenseits erst nochmal all das wieder gut machen müsste, was er hier im Leben nicht in Ordnung bringen konnte. Nichts sagt Jesus davon, dass dieser Verbrecher schlechter behandelt würde als die Menschen, die immer ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott geführt haben. Auch der Schächer erlandet im Paradies. Nicht mit Verzögerung, sondern sofort, sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und denk daran, wenn es mal auf dein Sterben zugehen wird. Heute noch wirst du mit Christus im Paradies sein. Es gibt keinen langen Zwischenraum. Es gibt auch kein Wartezimmer zum Himmel. Es gibt keinen Reinigungsort, wie sich das die Kirchengeschichte immer so ausgemalt hat bis zur Reformation. Gibt es nicht. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du schließt die Augen und sofort hast du ihn in alle Ewigkeit vor Augen. Hast ihn, deinen Herrn und Heiland Jesus Christus, der auch für dich da am Kreuz gehangen hat, damit du nicht im Dunkel des ewigen Todes versinken wirst. Aber vergessen wir es nie. Das ist kein automatischer Prozess, dass wir nach unserem Tod im Paradies landen. Das liegt nicht daran, dass wir von Natur aus eine unsterbliche Seele in uns tragen würden, die von unserem Sterben nicht betroffen wäre, sondern das liegt einzig und ganz und gar daran, dass Christus dir persönlich den Himmel zuspricht und auch in diesem Gottesdienst am Karfreitag, wenn er dir gleich wieder am Altar seinen Opfertod geben wird, ihn dir schenken wird, wenn du seinen Leib empfangen wirst, der für dich an diesem Kreuz geopfert wurde. Vom Kreuz herab regiert Christus, unser König. Von da spricht er dich frei, spricht er alle frei, die ihn um Vergebung und Erbarmen bitten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Höre diese Worte, wenn dich der Kummer plagt über geliebte Menschen, die von Gott, die von Christus so gar nichts wissen wollen. Christus tritt im Gebet auch für die ein, die ihn ans Kreuz nageln. Bittet auch für all diejenigen, die ihn noch nicht kennengelernt haben. Und auch für die, die ihn vielleicht schon wieder vergessen haben in ihrem Leben. Für alle hängt er da am Kreuz. Für die verkrachten Existenzen. Er hängt sogar für seine Gegner dort am Kreuz. Und auch für die, die dort unten stehen und sich die Mäuler über ihn zerreißen. Auch wenn sie es nicht ahnen, sie stehen auch vor ihrem König. Sie stehen vor dem, der Gericht halten wird, der sein Volk regiert mit Liebe, der ihnen Vergebung, Erbarmen und das Paradies anbietet. Ich komme abschließend zum dritten Punkt. Das Kreuz ist das Zentrum der Welt. Weil was dort am Kreuz geschieht, vor den Toren Jerusalems, das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auf die ganze Welt. Wenn er, der König der Welt, stirbt, dann verdunkelt sich das Angesicht der Erde. Dann wird's finster. Da zerreißt dann auch der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, den Ort der Gegenwart Gottes, vom Rest des Tempels abgetrennt hat. Weil er, der König der Welt, stirbt, nimmt er weg, was uns Menschen von Gott trennen könnte. Werden wir versöhnt mit Gott. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, schreibt der Apostel Paulus. Kein Ereignis der Weltgeschichte, die folgende Auferstehung am Ostersonntag mal ausgenommen, hat eine solche Bedeutung für uns Menschen, als eben das, was zu dieser Stunde in Jerusalem geschah. Das Kreuz auf der Müllkippe von Golgatha in einer scheinbar abgelegten römischen Provinz. Es ist und bleibt in Wirklichkeit das Zentrum der Welt. Es bleibt der Wendepunkt der Weltgeschichte. Und so stehst nun auch du jetzt hier unter diesem Kreuz. Und Lukas, der richtet mit seinem Passionsbericht jetzt die Frage auch an dich. Was bedeutet das für dich ganz persönlich, was hier gerade geschildert wurde? Wie reagierst du darauf? Bleibst du nur ein unbeteiligter Zuschauer, der sich das Spektakel des Kreuzes mit einer Mischung aus Neugier und Ekel anschaut und sich jetzt wieder davon abwendet? Schüttelst du nur den Kopf über die Zumutung dessen, was du da nun gerade zu hören bekommen hast? Begnügst du dich damit, das Kreuz als trendigen Schmuckartikel in deinem Leben zu integrieren, das sonst vielleicht nicht viel mit Gott zu tun hat? Oder bekennst du dich auch vor allen anderen, die nur herumstehen zu ihm? Vielleicht so, wie es der römische Hauptmann getan hat. Erkennst du in ihm, dem Leidenden, dem Gekreuzigten, dem Sterbenden? Erkennst du in ihm deinen König? Erkennst du deinen Herrn? Erkennst du deinen Retter? So absurd das vielleicht erscheinen mag, dass er dort am Kreuz hängt und leidet. Er hängt auch für dich dort, einzig und allein, damit sein rettendes Wort am Ende deines Lebens auch für dich gilt, genauso wie es für den Schächer gegolten hat. Dieses Wort, es soll für dich gelten. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem gekreuzigten Herrn. Amen.